onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum On Air Info 186. Dank zahlreicher und tatkräftiger Beteiligung servieren wir wieder eine bunte Mahlzeit, die nach einer halben Stunde gemütlich verdaut werden kann. In unseren Nachrichten berichten wir von einem unabhängigen Lokalsender in Monterrey, Mexiko, der geräumt worden ist. Aktivisten fordern die Regierung auf, das Grundrecht auf Meinungsfreiheit zu gewährleisten. In Paraguay kam es zu Zusammenstößen zwischen Polizei und landlosen Kleinbauern. Hintergrund ist die noch immer ungerechte Landverteilung und die zunehmende Abholzung der Wälder. Anfang Juni klopften sich die Innenminister in Brüssel auf die Schulter. Sie hatten mal wieder eine Verschärfung der Abschieberichtlinien beschlossen. Diesmal kam Widerspruch von keinem geringeren als dem bolivianischen Präsidenten Evo Morales. Im südmexikanischen Bundesstaat Chiapas fand eine groß angelegte Polizei- und Militäraktion in einigen zapatistischen Gemeinden statt. Angeblich suchten sie nach Marihuana-Feldern. Da Drogen bei den Zapatisten nicht erlaubt sind, fanden die Soldaten noch nichts. Dennoch drohten sie damit, bald wiederzukommen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie nicht mehr gebraucht, die für Lateinamerika zuständige 4. Flotte der US-Armee. Doch am 1. Juli wird sie nach 58 Jahren Pause wieder ihren Dienst aufnehmen. Wen wird sie diesmal befreien? Etwa die aufmüffigen Staaten im Hinterhof der USA? Wir erläutern die Hintergründe und sprachen dazu auch mit dem Direktor des Washingtoner Council on Hemispheric Affairs. Und zu guter Letzt, aus unserer Reihe Freiwillige in aller Welt sprachen wir diesmal mit dem Koordinator des neuen Weltwärtsprogrammes vom BMZ sowie mit der Stiftung Nord-Süd-Brücken, die eine Servicestelle für das Weltwärtsprogramm eingerichtet haben. Die Musik kommt von Oja La Mucha von den Kanarischen Inseln. Mehr davon hört ihr unter ojalamucha.com. Also dann viel Spaß beim Hören und Ton ab.
Nachrichten.
No te pierdas los pequeños locutores, en donde encontrarás noticias, chistes, adivinanzas, los derechos de los niños y muchas otras cosas más. Todos los viernes de 6:30 a 7 de la tarde. En tu frecuencia 90.7 FM Radio Sierra Libertad.
Freitag, den 6. Juni 2008, Monterrey, Mexiko. Der unabhängige Radiosender Tierra Libertad wurde von 200 schwer bewaffneten Polizisten der mexikanischen Bundespolizei geräumt. Die Räumung geschah 5 Minuten nach Ende des Kinderprogramms Los Pequeños Locutores, die kleinen Radiomacher, eine Sendung, die sich der Teilnahme von Kindern widmet. Bereits einige Wochen zuvor umstellte die Polizei das Rundfunkgebäude. Sie konnte aufgrund des heftigen Widerstands der Zivilbevölkerung die Ausstattung nicht in Beschlag nehmen. Ausgestattet mit einem Durchsuchungsbefehl kehrte die Polizei am Freitagnachmittag zurück. In der Nacht blockierten sie die Zufahrt und drangen ins Studio ein. Dort zerstörten die Polizisten Radiokabinen und beschlagnahmten die Ausstattung und nahmen Aktivisten fest. Diese hatten zuvor in den Studios live über die Räumung berichtet. Die Bewohner der Gemeinden Monterreys zeigten sich mit Protesten solidarisch mit dem Gemeinderadio.
Radio Tierra y Libertad de Monterrey nació como
Radio Tierra y Libertad aus Monterrey entstand aus der Zusammenarbeit des Kollektivs Tierra y Libertad mit der Gemeinde Colonia de Saloja. Wie alle unabhängigen Medien steht das Radio in der Tradition der Menschenrechte und Ausdrucksfreiheit. Nach dem Angriff verkünden wir unsere Solidarität mit den Genossen in Monterrey. Wir fordern einen Stopp der staatlichen Repression. Radio Tierra y Libertad von Monterrey wird nicht zum Schweigen gebracht.
No callará, vivan los medios libres.
Der Sender Tierra y Libertad war beispielhaft für seine Hilfestellung und Verbindung zur lokalen Bevölkerung. Beratung zur Arbeitssicherheit und zu Rechten von Kindern, Frauen und Alten, zur Förderung von Gesundheit, Kultur und Sport, zu den allgemeinen Menschenrechten und zur freien Meinungsäußerung wurden Sendeplätze eingeräumt. Wie viele Lokalsender operierte auch Tierra y Libertad aus finanziellen Gründen ohne Lizenz. Auch Mexiko hat sich zu freier Meinungsäußerung und Pressefreiheit verpflichtet. Radioaktivistinnen vor Ort rufen Behörden auf, die Sicherheit und physische und juristische Unversehrtheit des verhafteten Redakteurs Dr. Héctor Camedo Haro und seinen ebenfalls verhafteten Mitarbeitern zu gewährleisten. Darüber hinaus wird gefordert, dass der mexikanische Staat das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung gewährt. Solidaritätsbekundungen können an den Präsidenten Calderón auch per E-Mail geschickt werden. felipe.calderon@presidencia.gob.mx. Ansonsten kann die örtliche mexikanische Botschaft kontaktiert werden.
La Paz, Brüssel. Anfang Juni haben sich die Innenminister der 27 EU-Staaten auf eine Abschieberichtlinie geeinigt. Damit gibt es zum ersten Mal in der Union ein einheitliches Vorgehen gegen Migranten, die keine gültigen Papiere besitzen. Von der Richtlinie sind ca. 8 Millionen Migranten betroffen. Sie können in Zukunft bis zu 18 Monate in Abschiebehaft genommen werden. Minderjährige können durch das Gesetz künftig leichter abgeschoben werden. Außerdem werden die Möglichkeiten der Wiedereinreise drastisch eingeschränkt. Während sich die europäischen Sicherheitspolitiker mit dem Beschluss zufrieden zeigen, kommt aus Ländern des Südens Widerspruch und Protest. Bereits vergangene Woche hat der bolivianische Präsident Evo Morales die europäische Gesetzesvorlage scharf kritisiert. In einer Erklärung vom 10. Juni erinnerte Morales die Europäer daran, dass sie in Lateinamerika immer mit offenen Armen empfangen wurden. Die Abschieberichtlinie hingegen verletze in mehrerer Hinsicht die Menschenrechte, so der bolivianische Präsident, weil sie den Behörden in Zukunft erlaube, illegalisierte Migranten ohne Gerichtsurteil 18 Monate festzuhalten und in Internierungszentren einzusperren. Er appellierte an die EU, in den kommenden Monaten an der Verbesserung ihrer Migrationspolitik zu arbeiten und die Menschenrechte zu respektieren. Schließlich, so Morales, profitieren die Europäer wesentlich von der Einwanderung. Die jungen und gut ausgebildeten Migranten bringen der EU die nötige wirtschaftliche Dynamik. Für sein Land hingegen sei die Abwanderung ein Verlust. Auch die Rücküberweisungen von 1,1 Milliarden Dollar jährlich, die Bolivien erhält, kann das nicht ausgleichen. Durch die europäische Richtlinie sieht Morales auch die Möglichkeit seines Landes, weiter mit der Europäischen Union zu verhandeln, eingeschränkt. Zudem kündigte Evo Morales eine mögliche Visapflicht für EU-Bürger an.
Paraguay. Nach Zusammenstößen in Paraguay zwischen landlosen Bauern und der Polizei bleiben 3 Kleinbauern verschwunden. Die gewaltsamen Auseinandersetzungen ereigneten sich vergangene Woche auf einem Landgut im Bezirk Concepción. 700 landlose Bauern hielten das Gebiet besetzt, um die Verteilung eines Teils des Grundstücks zu fordern. Die Kleinbauern hatten zuvor infolge der steigenden Sojaproduktion ihr Land verlassen müssen. Nun fordern sie die Lösung für ihre Familien, denen es an Land zum Leben und Arbeiten fehlt. Gleichzeitig ist es ihr Anliegen, ein 2000 Hektar großes Waldgebiet vor der Abholzung für eine Agrotreibstoffproduktion zu bewahren. Die Polizei ging mit Waffen gegen die Protestierenden vor, um das besetzte Gebiet zu räumen. Das Resultat sind 3 verschwundene Bauern, 4 Verletzte und die Verhaftung eines Kleinbauern. Ein Sprecher des MSC NOC, der Koordinierungsstelle für bäuerliche Organisationen, meint:
Es war praktisch eine Erschießung von Kleinbauern, die einen Teil von illegal angeeignetem Land forderten und sich gegen die wahllose Abholzung von den wenigen Wäldern in dieser Zone stark machten.
Nicht nur in Concepción, sondern in ganz Paraguay finden seit einigen Wochen verstärkt Landbesetzungen statt. Dem Generalsekretär der MSC-NOC zufolge sollen diese Besetzungen die Regierung auffordern, Lösungen für das Landproblem und Alternativen zum Gebrauch von Pestiziden, die zur Sojaproduktion eingesetzt werden, zu finden.
Se pone el instinto, rebeliones, corazones no me paran. En mi jungla, ellos y el niño son constantes. comunes como curas pederastas, como cáncer, nicotina. Somos tipos bien de llano que en el plano de las artes nos juntamos y brillamos, protestamos y bailamos, aguantamos lo que estamos en el frío de la noche o en el medio de los días.
México. Die zapatistische Junta der guten Regierung, Junta de Buen Gobierno, hat in Erklärungen die Provokationen der Regierung Mexikos sowie der Regierung von Chiapas zurückgewiesen. Anfang Juni ordnete das mexikanische Verteidigungsministerium eine der größten Provokationen gegen die EZLN und zapatistische Gemeinden an. Unter dem Vorwand, man suche illegale Marihuana-Felder, drangen Militär und die Polizei des Bundesstaates Chiapas in zapatistische Gemeinden ein. In einer Dokumentation berichteten Einwohnerinnen der Gemeinde San Jerónimo Tulijá über den Einmarsch.
Wie die Compañera sagte, kam das Militär sehr aufgeheizt, wie ein tollwütiger Hund hier an, der nicht verstehen will, was du sagst und dir nicht zuhört. Sie taten so, als wären sie taubstumm. Sie haben die Frauen nicht respektiert. Ich weiß nicht, was sie vorhatten, ob sie die Leute verraten oder gar ermorden wollten. Sie kamen schwer bewaffnet mit verschiedenen Kalibern hier an. Sie hatten sehr gute militärische Ausrüstung und haben in keinster Weise die örtlichen Autoritäten hier zur Kenntnis genommen.
Armee und Polizei wurden unter anderem von Frauen der Bauernorganisation Emiliana Zapata am Vordringen gehindert. Jedoch drohten die Staatsorgane, zwei Wochen später wieder zurückzukommen. Diese Aktion zielt darauf ab, die Junta und die zapatistischen Gemeinden einzuschüchtern und ist eine offene Provokation gegen das zapatistische Befreiungsheer EZLN, heißt es in einer Erklärung der zapatistischen Junta. Die EZLN halte sich seit 14 Jahren daran, auf friedlichem Wege ihren Protest und ihre Ablehnung der Unterdrückung zum Ausdruck zu bringen. Angesichts der Drohung von Armee und Polizei ruft die zapatistische Junta alle Menschen dazu auf, tätig zu werden. Wir müssen uns mobilisieren, damit die Verfolgungen und die Provokationen gegenüber den zapatistischen Gemeinden nicht weitergehen, so die Junta-Erklärung. Da trotz der Schwere der Ereignisse auch die Medien in Mexiko kaum berichteten, gibt es entsprechend inzwischen ein Infozelt auf dem zentralen Zócalo-Platz in Mexiko-Stadt. Dort finden in der Woche zwischen dem 11. und dem 19. Juni Aktionen statt, die vergangenen Mittwoch mit einer Demonstration zum Zócalo begannen, an der leider nur etwa 1000 Menschen teilnahmen. Noch ist es unklar, ob die Gegenöffentlichkeit weiter anwächst und dazu beitragen kann, die staatlichen Provokationen gegenüber zapatistischen Gemeinden abzuwenden.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei PONAL. www.npla.de/PONAL.
Die 4. Flotte der US-Armee war während des Zweiten Weltkrieges gebildet und 1950 demobilisiert worden. Doch jetzt, am 1. Juli 2008, wird sie reaktiviert. Sie wird in Florida stationiert und in den Gewässern rund um Lateinamerika und der Karibik eingesetzt. Die 4. Flotte untersteht dem Südkommando der US-Streitkräfte, welches das Oberkommando über das gesamte US-Militär im lateinamerikanischen Raum hat. Aufgaben sollen der Kampf gegen den Drogenhandel, gemeinsame Militärübungen mit lateinamerikanischen Partnern, Ausbildung und humanitäre Aktionen sein. Der Washingtoner Council on Hemispheric Affairs sieht in der Reaktivierung der Flotte die Rückkehr der amerikanischen Kanonenbootdiplomatie mit Lateinamerika. Wir sprachen mit Larry Burns, dem Leiter dieser regierungsunabhängigen Organisation.
Es war eine Überraschung, dass die US-Regierung plötzlich die 4. Flotte wiederbelebte, die 1950, also vor über 50 Jahren, aufgelöst wurde. Nach der großen Ablenkung durch den Irakkrieg, durch den das Augenmerk der USA auf Lateinamerika stark abgenommen hatte, scheint die Regierung zu Lateinamerika zurückzukehren. Aber anstatt dass die USA versuchen, zuzuhören und zu kommunizieren, bekommen wir einfach eine neue Ankündigung, dass die Flotte wiederbelebt wird. Zusammen mit Statements, die befürchten lassen, dass Länder wie Venezuela Grund haben müssen, Angst zu haben. Wenn man eine Flotte hat, dann denkt man auch darüber nach, sie zu benutzen. Angesichts der traurigen Geschichte der Vereinigten Staaten mit ihrer Kanonenbootpolitik gibt es allen Grund, besorgt zu sein. Die USA wollen ihre Interessen in der Region aggressiv vertreten und ich denke, das ist ein sehr besorgniserregendes Zeichen. Leider ist das in den USA fast überhaupt nicht zur Kenntnis genommen worden.
Dafür ist diese Ankündigung in vielen Ländern Lateinamerikas zur Kenntnis genommen worden. Nach Jahren relativer Ruhe sehen sie die neuerliche Verstärkung der US-Aktivitäten sehr kritisch. Der brasilianische Verteidigungsminister Jobim wird mit den Worten zitiert, in brasilianische Gewässer käme die Flotte nicht hinein. Venezuelas Präsident Hugo Chavez hingegen zeigte sich unbeeindruckt.
Wenn die Völker aufwachen und sich zusammentun, endet der Imperialismus als Papiertiger. Das alte Imperium macht uns keine Angst. Sie wollen uns jetzt Angst machen mit einer Flotte, mit wer weiß wie vielen Kriegsschiffen, mit dem größten Flugzeugträger der Welt.
Die vierte Flotte als mobile Militärbasis könnte ein Schritt sein, den drohenden Verlust der Militärbasis in Manta, Ecuador, zu kompensieren. Hartnäckig halten sich außerdem Gerüchte, die USA würden bald eine Militärbasis in Peru oder Kolumbien errichten. Seit einiger Zeit kooperieren US-Ausbilder mit peruanischen Militärs und am 12. Juni hat ein gemeinsames U-Boot-Manöver begonnen. Außerdem wurde die Militärhilfe für Panama erhöht. Für den ehemaligen venezolanischen Vizepräsidenten José Vicente Rangel verfolgen diese Aktivitäten eine gemeinsame Strategie.
Um die Veränderungen zu stoppen, die sich in der Andenregion und in Lateinamerika entwickelt haben, arbeitet die nordamerikanische Regierung an der Bildung eines Gegengewichtes. Dieses besteht aus Kolumbien und Peru. Es gibt bereits Absprachen zwischen Alan Garcia und Alvaro Uribe, um militärische Mittel anzuwenden mit dem Vorwand, gegen Drogenhandel und Terrorismus zu kämpfen. Aber in Wirklichkeit entsprechen sie einem geopolitischen und strategischen Gesamtbild der Region. Die Basis in Manta, Ecuador, wird nach Peru verlagert werden. Bereits jetzt operieren dort Ausbilder der nordamerikanischen Berater, genauso wie in Kolumbien im Grenzgebiet zu Venezuela.
Auch Larry Burns geht davon aus, dass demnächst in einem dieser beiden Länder eine neue Militärbasis entstehen wird.
Die USA haben mit ihren beiden verbliebenen Verbündeten in Südamerika gesprochen, mit Alan Garcia in Peru und mit Alvaro Uribe in Kolumbien. Obwohl beide Länder bestritten haben, dass sie einwilligen und der US-Flotte Ankerrechte geben, gibt es dennoch starke Anzeichen dafür. So hat der US-Botschafter in Kolumbien, William Brownfield, ganz klar gesagt, dass das auf der Tagesordnung steht. Wir alle nehmen das sehr ernst. Es ist sehr verdächtig, dass der US-Botschafter eine solche Erklärung abgegeben hat. Offensichtlich weiß er Dinge, die andere Leute nicht wissen.
Diese Vermutungen werden durch ein neues Strategiepapier des Southern Command untermauert, in dem am Konzept einer Hegemonie Nord- und Südamerikas unter US-Führung festgehalten wird. Unter anderem soll auf politisch-militärischen und diplomatischen Wegen die Bewegungsfreiheit des US-Militärs im gesamten amerikanischen Raum sichergestellt werden. Ein Kernstück dieser neuen Strategie sind die sogenannten Theater Security Operations zwischen den USA und Partnerstaaten. Diese bestehen aus einer Kombination aus militärischen Übungen, Instruktionen, Aufklärung und Militärhilfe. Als erklärte Gegner werden Drogenhandel und Terrorismus bezeichnet, sowie alle, die diese unterstützen. Namentlich erwähnt werden die Guerilla-Organisationen FARC und ELN aus Kolumbien, sowie kurioserweise Sendero Luminoso aus Peru, die schon seit 10 Jahren kaum noch in Erscheinung getreten ist. Dazu Larry Burns vom Council on Hemispheric Affairs.
Schon immer haben die USA ihren Antidrogenkrieg und andere Maßnahmen als Deckmantel für politische Eingriffe in der Region benutzt. Terrorismus ist das neueste Thema, das gerade verwendet wird. Und mit den schlechten Beziehungen zwischen den USA und Venezuela ist der Zeitpunkt für irgendwelche militärischen Handlungen gerade besonders gefährlich. Es gibt auch noch einen anderen Punkt. Brasilien wird gerade mit großem Tempo zu einer Supermacht und es hat neue Organisationen gegründet, die nur Mitglieder aus Lateinamerika haben, aber nicht die Vereinigten Staaten. Das ist auch eine sehr wichtige Entwicklung.
Seit Anfang dieses Jahres mehren sich die Anzeichen für eine drohende Eskalation im südamerikanischen Raum. Wie ein Puzzlespiel fügen sie sich immer mehr zu einem Gesamtbild zusammen, welches genau der Strategie entspricht, die vom US-Südkommando gerade vorgestellt worden ist. Damit ist auch die vierte Flotte nicht nur, wie ein Sprecher des Southern Command beteuert, eine administrative Maßnahme. Sie ist Teil eines militärischen Säbelrasselns, das zu einer steigenden Spannung und möglicherweise zu einer neuen Eskalation in Lateinamerika führen wird.
In the Navy, yes,
Subidas sin bajadas condicionan la tirada y coman fuerzas que miradas capas las cosas en cara. Los heladitos son constantes en el suelo, el asfalto que se expande recorriendo el laberinto, se pone el instinto, rebeliones, corazones no me paran en mi jungla. Los heladitos son constantes en el suelo, el asfalto que se expande recorriendo el laberinto, se pone el instinto, rebeliones, corazones no me paran.
Mach dich auf in die Welt, in ein anderes Land, wo es dir gefällt. Bis zum Rand und übers Meer.
Weltwärts, das ist der neue entwicklungspolitische Freiwilligendienst des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, BMZ. Mit diesem üppig ausgestatteten Programm könnt ihr euch, wenn ihr zwischen 18 und 30 Jahre alt seid, bis zu 2 Jahre ehrenamtlich in sogenannten Entwicklungsländern engagieren. Bis zu 10.000 Freiwillige sollen über Weltwärts nach Lateinamerika, Afrika und Asien gehen. Mittlerweile gibt es 100 anerkannte Entsendeorganisationen, über 1.000 anerkannte Einsatzplätze warten auf Freiwillige und die ersten Weltwärts-Freiwilligen sind schon irgendwo im Süden. Jan Wenzel arbeitet in der Servicestelle Weltwärts der Stiftung Nord-Süd-Brücken in Berlin. Die Stiftung unterstützt insbesondere ostdeutsche Organisationen und Initiativen der Entwicklungszusammenarbeit.
Also grundsätzlich halte ich es für eine wertvolle Sache, wenn Jugendliche sich in andere Länder begeben, in andere Lebenskontexte und dort sich anschauen, wie Menschen woanders leben. Und ich finde, da sind die Voraussetzungen von diesem Programm durchaus positiv, dass hier Wert darauf gelegt wird, ein großes Begleitprogramm von insgesamt 25 Seminartagen da zur Verfügung zu stellen, dass man nicht ganz unreflektiert erstmal in ein Land geht.
Auf der Homepage von Weltwärts, www.weltwärts.de mit AE, gibt es mittlerweile eine lange Liste der anerkannten Entsendeorganisationen und eine noch längere Liste von Einsatzstellen. Ein wenig unübersichtlich das Ganze. Santiago Alonso, Koordinator des Weltwärtsprogramms im BMZ, verspricht aber Besserung. Demnächst sollen Suchfunktionen eingerichtet werden, mit denen Interessierte gezielt nach Ländern, Interessensgebieten oder Organisationen suchen können.
Ich denke, wichtig ist, dass man sich versucht, gut bewusst zu machen, was ist mein Interesse, habe ich gewisse Ziele, gewisse besondere Neigungen, meine sprachlichen Kenntnisse. Und dann es ist, denke ich, sehr wichtig, dass man sich genau anschaut, wie sehen diese Plätze aus, die die Träger anerkennen. Ist da wirklich eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den aufnehmenden Organisationen? Wie sieht denn die fachlich-pädagogische Begleitung aus? Wie werden die Vorbereitungsseminare gestaltet? Wie sieht die Betreuung vor Ort aus? Wir werden mit der Zeit auch eine Fülle an Erfahrungsberichten von Freiwilligen haben, an Informationen über die Träger, über die Einsatzplätze, sodass wir möglichst umfassende Informationen den Interessierten bereitstellen können.
Du raus und du wirst sehen, du wirst dich verändern in all diesen Ländern.
10.000 Freiwillige, die mit Seminaren auf ihren Einsatz vorbereitet werden und durchgehend betreut werden sollen, wer sollen das leisten? Das ist doch nur von großen Entsendeorganisationen zu stemmen, oder? Und was ist mit den vielen kleinen Organisationen, die überall auf der Welt Initiativen und Projektchen fördern, oft unbürokratischer und mit großem persönlichen Einsatz? Jan Wenzel.
Was wir halt merken, ist, dass viele kleine Organisationen sich das erstmal angeguckt haben, gedacht haben, hey, ist toll, würden wir gerne mitmachen. Und dann haben sie sich eben angeschaut, was sie dazu alles leisten müssen und haben sich dann erstmal wieder zurückgelehnt und gesagt, oh, naja, also so wie das jetzt aufgebaut ist, können wir da alleine gar nicht ran. Da versuchen wir anzusetzen, diese Schwelle dann doch zu überwinden, oder eben auch sich bewusst dafür zu entscheiden, das vielleicht auch nicht zu machen. Also behaltet euch euren kritischen Blick darauf, was ihr könnt und was ihr nicht könnt und entscheidet dann. Hier wollen wir versuchen, mit den Organisationen selber zu gucken, was fehlt ihnen, also was sind so Möglichkeiten, wo sie sich vernetzen können, wo sie gemeinsame Potenziale nutzen können, wo man vielleicht auch mit größeren Leuten zusammenarbeiten kann und dadurch auch einen Zugang zu diesem Programm bekommt.
Auch Santiago Alonso vom BMZ ermutigt die kleinen Initiativen der Entwicklungszusammenarbeit zur Teilnahme an Weltwärts.
Was mich selber auch ein Stück überrascht, dass 40% der Träger das ohne hauptamtlich Beschäftigte machen und die diese Freiwilligendienste wirklich rein ehrenamtlich organisieren, durchführen, indem eben da viele Ehemalige auch sehr aktiv sich einsetzen und das Ganze weitertragen. Die Träger müssen nicht und sollen gar nicht alles alleine machen, sondern sollen sich sehr eng zusammen vernetzen und so können eben auch viele kleine Organisationen das gut stemmen.
Also, alles fein mit Weltwärts? Nicht ganz. Jan Wenzel von den Nord-Süd-Brücken mit zwei Kritikpunkten am entwicklungspolitischen Freiwilligendienst des BMZ.
Das ist eben auch einer dieser Kritikpunkte, wo die Szene natürlich sagt, man hätte vielleicht mindestens die Hälfte von dem Geld, was hier zur Verfügung gestellt wird, auch in konkrete Projektarbeit stecken können. Und natürlich sehen wir es aber auch sehr kritisch in dem Bereich, dass da eben auch eine Vielzahl von Leuten in Projekte geschickt werden, die von den Projektpartnern erstmal aufgenommen werden und begleitet werden müssen und da auch Arbeitskapazitäten binden, die dann vielleicht auch in der konkreten Projektarbeit fehlen. Und insofern ist es ein zweischneidiges Programm, aber wir haben trotzdem, sehen da ein Potenzial drin für die Organisation, sowohl für die Organisation hier in Deutschland als auch für ihre Partnerorganisationen.
10.000 Leute aus Deutschland sollen hinaus in den Süden, aber der Süden kommt nicht nach Deutschland. Wo bleibt da die Zusammenarbeit auf Augenhöhe? Sind die Innenminister der Bremsklotz? Müssen wir Terroranschläge durch brasilianische Freiwillige befürchten oder drohen Volontäre aus Vietnam oder Angola die Festung Europa zu unterspülen? Aus solidarisch-entwicklungspolitischer Sicht meint Jan Wenzel zumindest, dass
wenn man natürlich so ein Programm halt so mit bis zu 10.000 Leuten auflegt, dann muss man sich natürlich auch Gedanken machen darüber, dass Leute herkommen. Und dann ist das eine Frage des politischen Willens.
Und Santiago Alonso vom BMZ?
Wir sind da durchaus offen über ein sogenanntes Reverse-Programm, also auch die umgekehrte Entsendung von jungen Menschen aus den Partnerländern nach Deutschland, um hier Freiwilligendienste zu machen, darüber nachzudenken, das zu prüfen. Aber wir sollten uns jetzt nicht zu viel auf einmal vornehmen. Erst einmal dieses Weltwärtsprogramm, das wir hier in einer dreijährigen Einführungsphase erproben, dann auch gründlich evaluieren wollen. Erstmal das auf die Schienen und zum Erfolg bringen und dann weiterschauen.
Mein Zuhause.
Das Weltwärtsprogramm des BMZ ist gerade erst gestartet. Es wird Kinderkrankheiten geben und na klar, junge Menschen im Süden müssen doch wohl auch eine Chance haben, im und vom Norden zu lernen. Weltwärts als Einbahnstraße wäre doch ein bisschen altmodisch. Aber immerhin, dass viele, viele junge Menschen in Deutschland die Möglichkeit bekommen werden, den Süden und seine Probleme hautnah mitzubekommen, das allerdings ist eine Wucht. Und so fällt das Fazit von Jan Wenzel aus der Servicestelle Weltwärts der Stiftung Nord-Süd-Brücken insgesamt positiv aus.
Viel von der Arbeit in der Entwicklungszusammenarbeit hat ja auch mit Bewusstseinswandel hier in Deutschland zu tun. Und insofern ist natürlich auch viel mit diesem Rückkehrergedanken verbunden, dass Leute, die sich mal in so einem Entwicklungskontext bewegt haben, auch sensibilisiert wieder nach Hause kommen und das auch nicht gleich wieder ablegen. Also insofern besteht da auch die Hoffnung, dass hier Mehrwert in dem Sinne entsteht, dass sich mehr Leute tatsächlich mit Entwicklungszusammenarbeit beschäftigen und das auch im Nachhinein noch tun, nach so einem Programm.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.